NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Mai 1856. Die Gründung des Vereins Deutscher Ingenieure.
Wer ist ein Ingenieur?
Ingenieur?
Wir sind Ingenieure.
Ein Ingenieur ist ein armusischer Mensch, der vorzugsweise gerne Matrosenlieder singt.
Sind Menschen, die studiert haben, was ich nicht studieren würde.
Volkes Stimme auf der Website der VDI-Nachrichten, Sprachrohr des Vereins Deutscher Ingenieure. Gegen die absurden bis verächtlichen Kommentare setzt VDI-Direktor Willi Fuchs, selbst Maschinenbauingenieur, seine sachlich knappe Definition.
Der Ingenieur entwickelt Produkte in allen Bereichen der Technik.
Punkt. Professor Wolfgang König, Technikhistoriker an der TU Berlin, schaut zunächst in die Vergangenheit.
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil der Begriff nicht von Anfang an mit der technischen Tätigkeit verbunden war. Er taucht im Mittelalter auf, aber in einem anderen Zusammenhang.
Damals sorgten Ingenieure als Kriegsbaumeister für Waffen, Rüstungen, Geschütze und Festungen.
Und erst dann im 19. Jahrhundert bildet sich unser Ingenieurverständnis heraus. Und ich glaube, dass man den Ingenieurbegriff funktional bestimmen muss, von dem her, was der Ingenieur macht. Man kann das vielleicht so allgemein formulieren, dass die Ingenieure technisch-organisatorische Probleme lösen.
Als Entwicklungsingenieur, Fertigungsingenieur, als Vertriebs- und Betriebsingenieur. Und das in allen Branchen, vom Ackerbau bis zur Informationstechnik. Überall steckt Ingenieur drin. Das Ingenium, der scharfsinnige Erfindergeist des technischen Fachmanns. Kein Wunder, wenn Bruno O. Braun, Aufsichtsratsvorsitzender des TÜV Rheinland und Präsident des VDI, Deutschland nicht länger nur als Land der Dichter und Denker sieht.
Deutschland ist auch das Land der Ingenieure und Denker. Denn ohne ihre Erfindungen wäre unser Wohlstand nicht der, den wir heute haben und schätzen. Heute arbeiten täglich etwa 1 Million Ingenieurinnen und Ingenieure daran, unser Leben noch sicherer, komfortabler zu machen.
Sicherheit und Komfort, von solchem Luxus konnten die Gründer des VDI nur träumen. Sie fingen ganz klein an, aber mit großen Ideen. Es waren Schüler einer Berliner Gewerbeschule. Sie wollten raus aus ihrem provinziellen Ausbildungsdrill, über den Tellerrand schauen und gründeten 1846 den Verein Hütte, die Keimzelle des VDI. Willi Fuchs.
Und diese jungen Männer, die aus der studentischen Vereinigung nach Abschluss ihres Studiums herausgewachsen waren, haben gesagt, wir müssen eine Organisation gründen, wo wir als Ingenieure weiter über die Staatsgrenzen hinaus zusammenarbeiten können. Und das war die ursprüngliche Ursache zur Gründung des Vereins Deutscher Ingenieure.
Zusammenarbeit über die Staatsgrenzen hinaus. Wohlgemerkt, innerdeutsche Staatsgrenzen. Glich die deutsche Landkarte doch immer noch einem Flickenteppich aus Kleinstaaten. Und nachdem die Revolution von 1848 gescheitert war, sollte sich die Sehnsucht nach einem geeinten Reich wenigstens in der Technik erfüllen. Sozusagen nach dem Motto:
Ingenieure aller Länder, aller deutschen Länder, vereinigt euch.
Wolfgang König, der Mitherausgeber und Autor einer Geschichte der Ingenieure sowie der Geschichte des VDI.
Es war von vornherein eine nationale Unternehmung. Das ist natürlich im 19. Jahrhundert, wo es eine nationale Bewegung gibt, die dann schließlich 1870, 1871 zum Deutschen Reich führt, nichts so Ungewöhnliches. Es gab also vorher schon nationale Wissenschaftlervereinigungen zum Beispiel oder nationale Ärztevereinigungen.
Wie die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte von 1822.
Aber im Bereich der Technik, im Bereich des Ingenieurwesens war es durchaus ein Novum.
Und Neues lag in der Luft.
Es ist die Zeit des Eisenbahnbooms. Nach den ersten 6 Kilometern zwischen Nürnberg und Fürth bricht das Eisenbahnfieber aus. Bauen Ingenieure in 2 Jahrzehnten 8000 Bahnkilometer, liefert allein August Borsig in 10 Jahren über 500 Dampflokomotiven aus. Mit der Eisenbahn rast Deutschland sozusagen aus dem Mittelalter in die Moderne.
In Deutschland steht die Eisenbahn mit am Beginn der Industrialisierung. Und das bedeutet, dass sie hier eine gewisse Vorreiterrolle hat. Das heißt, die Lokomotiven, die in Deutschland in den 1830er, 1840er Jahren gebaut worden sind, das war gewissermaßen die anspruchsvollste Technik der damaligen Zeit. Und das Wissen, das man in diesem Zusammenhang gewinnt, das verbreitet sich dann auch in andere Industriezweige.
Etwa in den Maschinen- und Werkzeugbau. Und dann bringt die Entdeckung riesiger Kohlelager unter dem Ruhrgebiet einen sich selbst verstärkenden Kreislauf der Schwerindustrie ins Rollen. Eisenbahnen brauchen Kohle und Stahl, aus Kohlegruben und Stahlwerken. Die wiederum brauchen Transportmittel für Kohle und Eisenerz, also die Eisenbahn. Ein Eldorado für alle, die Ingenieure sein wollen.
Die deutsche Technik wurde sozusagen von dem Erscheinen des Eisenbahnwesens in der Kindheit überfallen. Sie hatte nicht wie in Frankreich und England vorher menschenalterlang an mächtigen Straßen und Wasserbauten zum Manne erstarken, sich bewunderte Meister und wohlgegliederte Körperschaften und hohe Schulen heranbilden können, als die Eisenbahn fast mit einem Schlage zahllose fachliche Kräfte von ihr forderte.
Resümiert 1877 der wortgewaltige Eisenbahningenieur Max Maria von Weber, Sohn des Komponisten Karl Maria von Weber.
Individuen, kaum imstande, eine Landparzelle zu vermessen, wurden mit der Trassierung von Eisenbahnlinien betraut. Aus Maurerpolieren, missratenen Baumeistern, Monteuren und kleinen Werkführern aus mittelmäßigen Maschinenfabriken entwickelten sich mit einem Male Ingenieure, Maschinenmeister etc. bedeutsamer Bahnen.
All diese Techniker umwirbt der neue Verein Deutscher Ingenieure. Beim 10. Jahrestreffen der Hütte am 12. Mai 1856 wird die Satzung beschlossen. Ihr Leitmotiv:
Der Verein bezweckt ein inniges Zusammenwirken der geistigen Kräfte deutscher Technik zur gegenseitigen Anregung und Fortbildung im Interesse der gesamten Industrie Deutschlands.
Industrie, Ingenieur, Technik, die heilige Dreifaltigkeit der Zukunft.
Was sind die Anfangsziele des Vereins Deutscher Ingenieure?
Fragt der Technikhistoriker Wolfgang König und seziert das Leitmotiv.
Stichwort gegenseitige Anregung.
Zunächst ist es der Erfahrungsaustausch. Und Erfahrungsaustausch heißt eben, dass man Kongresse veranstaltet, sich trifft, Arbeitskreise bildet und insbesondere, dass eine Zeitschrift herausgegeben wird. Schon von seinem Gründungsjahr an gibt es im Verein Deutscher Ingenieure eine eigene Zeitschrift, die sich dann mit der Zeit zum angesehensten technischen Blatt in Deutschland entwickelt.
Und heute als VDI-Nachrichten wöchentlich erscheint.
Stichwort Fortbildung.
Der zweite wichtige Punkt in der Politik des VDI ist das Bildungswesen. Der VDI hat sich nicht zuletzt unter dem Drängen der Professoren sehr für das technische Bildungswesen eingesetzt. Und aus diesem Drängen sind eben die modernen technischen Hochschulen, die heute technische Universitäten heißen, herausgewachsen.
Die zweckfreie Bildung der klassischen Universität hilft der Industrie wenig. Sie verlangt praktische und vor allem technische Bildung. Taktisch geschickt nutzt der VDI die imperialen Weltmachtfantasien des technikbegeisterten Kaisers aus. Verheißt Technik doch politische und militärische Macht. Der Dank seiner Majestät lässt nicht lange auf sich warten.
Ein wichtiger Meilenstein ist hier das Promotionsrecht, das Wilhelm II. Zunächst den preußischen technischen Hochschulen 1899 verliehen hat.
Ein Triumph. Die Ingenieure sehen sich auf Augenhöhe mit der Geisteselite der Nation.
Und wollen mehr. Sie wollen Einfluss. Stichwort Industrieentwicklung.
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Arbeit des VDI ist die Stärkung des Berufs. Und diese Bestrebungen richten sich anfangs sehr stark gegen die im Staatsdienst beschäftigten Ingenieure.
Die reklamierten nämlich bisher sämtliche Führungspositionen.
Die Frage stellt sich natürlich, wer diese Technisierung der Gesellschaft in erster Linie anleiten und steuern soll. Sollen das die Staatsbeamten machen, die technischen Staatsbeamten, oder soll das in erster Linie die Industrie machen?
Für den VDI keine Frage. Natürlich die Industrie. Das erste Exempel, die Dampfkesselkontrolle.
Die Dampfkessel waren ungeheuer wichtig für die Industrialisierung.
War doch die Dampfmaschine der Prinz, der das Dornröschen Industrie aus ihrem Schlummer erweckte.
Gleichzeitig waren sie aber auch eine Gefahrenquelle. Es hat also viele, viele Dampfkesselexplosionen gegeben und das bekämpfte man. Und der VDI hat es durchgesetzt, dass diese Dampfkesselüberwachung privaten Vereinen übereignet worden ist. Die hießen damals Dampfkesselüberwachungsvereine, DÜFs. Und aus diesen DÜFs sind dann die technischen Überwachungsvereine, die TÜFs, die wir heute noch haben, hervorgegangen.
Ein technisch-organisatorisches Meisterstück. Ein Beweis für die staatstragenden Führungsqualitäten der Ingenieure, propagiert einer ihrer Sprecher.
Es muss in Deutschland dahin kommen, dass mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der heute Militär und Jurist maßgebend sind, der Ingenieur als Führer des Volkes gilt. Seine Eigenart ist die bewusste Betonung des Zweckvollen, die unbefangene Prüfung und Zulassung aller Möglichkeiten, die daraus folgende günstige Gestaltung des Verhältnisses zwischen Erfolg und Aufwand. Mit einem Wort, die Erziehung zum Wirkungsgrad.
Der Wirkungsgrad oder neudeutsch die Effizienz, der heilige Gral der Technik. Ob Kraftwerk oder Krankenhaus, Babywindeln oder Waschmaschine, Universität oder Schule, im Krieg oder Frieden, alles wird am Wirkungsgrad gemessen. Da sollte man meinen, die Gesellschaft behält ihre Ingenieure, die Herren des Wirkungsgrads, im Auge, begleitet kritisch ihre Arbeit. Weit gefehlt.
Seit 150 Jahren dieselbe Haltung. Der Bildungsbürger distanziert sich von seinen Ingenieuren. Thomas Mann bringt es im Roman Der Zauberberg auf den Punkt. Als der frischgebackene Ingenieur Hans Castorp sein Examen erwähnt, fragt der Arzt Dr. Krokowski:
Was für ein Examen haben Sie abgelegt, wenn die Frage erlaubt ist? Ich bin Ingenieur, Herr Doktor, antwortete Hans Castorp mit bescheidener Würde. Ah, Ingenieur. Und Dr. Krokowskis Lächeln zog sich gleichsam zurück, büßte an Kraft und Herzlichkeit für den Augenblick etwas ein. Das ist wacker.
Bis heute hat sich diese Verachtung alles technischen, naturwissenschaftlichen gehalten.
Ganz anders bei unseren Nachbarn. Die Engländer wählten 2002 einen Ingenieur zum zweitgrößten Briten aller Zeiten. Isambard Kingdom Brunel. Knapp hinter Winston Churchill, dem Staatsmann und Schriftsteller. Und Frankreich feiert seine großen Naturwissenschaftler im Pariser Pantheon.
Und Deutschland? Auch wir benutzen alle die Leistungen der Ingenieure auf Schritt und Tritt, spüren rund um die Uhr ihre faktische Macht. Und obwohl sie uns beherrschen, halten wir sie für unsere Diener. Wir ignorieren die Ingenieure, trotz faszinierender Wissenschaftsshows und Technikmagazine. Vor allem deshalb wird der technische Fortschritt weiter über uns hinwegrollen. Ja, wir müssen sogar froh sein, dass die Ingenieure die Technik folgen, selbst hinterfragen. Willi Fuchs, Direktor des Vereins Deutscher Ingenieure, mit einem Beispiel.
Wichtig ist, dass der VDI sich schon sehr früh mit den Umwelttechnologien auseinandergesetzt hat. Wir haben schon bereits 1957 die VDI-Kommission Reinhaltung der Luft gegründet, wo noch niemand über Luftverschmutzung gesprochen hat. Und da haben wir die Themen schon aufgegriffen und konsequent bis heute auch durchgeführt.
So oder so, wir kommen nicht an den Ingenieuren vorbei. Das stellt auch der Ingenieur Faber in Max Frischs Roman Homo Faber fest.
Wir leben technisch. Der Mensch als Beherrscher der Natur, der Mensch als Ingenieur. Und wer dagegen redet, der soll auch keine Brücke benutzen, die nicht die Natur gebaut hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmar an die Gründung des Vereins Deutscher Ingenieure am 12. Mai 1856. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.